Im Grünflächenamt. Der Parks and Recreation Rewatch Podcast mit Tobi Onze.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge neulich im Grünflächenamt. Wir sind wieder versammelt für eine neue Folge Parks and Recreation. Genau genommen die 16. Episode der 5. Staffel und unsere, Tobi, was ist es? 82. Folge? Ich habe aufgehört, das zu zählen, wie viele Folgen wir jetzt machen. Dürfte die 82. sein, oder?
Ja, definitiv. Ja. Ich bin da voll bei dir. Das sind 82 Folgen mit unserer wundervollen Stimme.
Da, ihr hört's. Ne? Also wenn das mal kein Argument ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja.
Tobi, ich hoffe, dir geht's gut. Hast du gut hergefunden? Du kommst ja frisch von Schicht.
Mir geht's immer wieder gut, immer wieder gut. Ich bin vollends da, voll aufgeputscht.
Was für aufgeputscht? Ja. Hast du ein paar Amphetamine noch eingeschmissen, bevor es losgegangen ist hier, oder was?
Nein, bei mir reicht ja schon Cola.
Ich hoffe,
Cola spät genug trinken reicht für mich, dass ich nicht einschlafen kann.
Na, ich hoffe doch keine
so
Fritz-Cola.
So wenig Koffein nehme ich zu mir.
Naja, ich hoffe doch keine Fritz-Cola.
Nein.
Nein, Fritz-Cola darf man nicht mehr trinken.
Wieso?
Fritz-Cola hat sich von stabil zu instabil gewandelt und hat jetzt zuletzt den CDU-Parteitag gesponsert. Kann man sich schon fragen, wie es dazu gekommen ist.
Immer noch besser als Müller, ne?
Ja, okay. Fair enough. Fair enough. Ja.
Ja.
Okay.
Ja, und bei dir, wie geht's dir? Gut, schlecht, miserabel?
Ja, ich habe mich mittlerweile an so ein Dahinsiechen gewöhnt. Ja, das ist so ein Gesundheitszustand, der so immer semi- bis mittelprächtig infiziert bezeichnet werden könnte. Ich hoffe einfach nur, dass das Frühjahr sich jetzt mal langsam durchsetzt. Dass jetzt ja nicht irgendwie nächste Woche wieder der Schnee liegt. Und naja, du dann dich halt im Endeffekt dann wieder so durch diese wechselnden Gegebenheiten erquälen musst. Das macht mich gerade echt fertig. Das Geile ist, ich bin sogar gegen Grippe geimpft, aber trotzdem nimmst du irgendwie alles mit. Ja? Du kannst dir nur ausmalen, wie es wäre, wärst du nicht geimpft gegen.
Ja, genau. Das ist ja immer das. Ne? Ja. Heißt ja nicht, du kriegst es nicht. Das heißt nur, es wird nicht so schlimm.
Ja, naja.
Na, bald geht auch der Heuschnupfen los. Ne? Die ersten blühen schon.
Ja, von mir aus. An dieser Stelle nehme ich es einfach, wie es ist. Ich kann es doch nicht ändern.
Das ist richtig.
Aber bei Heuschnupfen hat mich zuletzt in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut in Ruhe gelassen.
Naja.
Aber du hast auch noch ein bisschen Schnupfen, oder? Kann das sein? Bist du noch am Schniefen?
Nee. Ich habe mit Staub gearbeitet und meine ganze Nase ist zu. Ja, man sollte halt nicht abends noch anfangen, irgendwie was umzuräumen, wo man dann merkt, hey, toll, das stand schon seit 5 Jahren da. Und dann kommt der Staub runter.
Okay.
Ja. Mhm.
Klingt ja nach einem weisen Rat, den man hier auch mal unter den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen dürfte.
Ja. Die Annalen des Tobias.
Mhm. Ich hab bei Anal aufgehört zuzuhören.
Ja, es war klar.
Wir sprechen heute über die Folge Bailout oder auch der Rettungsschirm, ausgestrahlt am 14. März 2013 in Amerika und am 5. April 2014 in Deutschland. Die Regie kommt von Craig Zisk und das Skript kommt von Joe Mandy. Mandy. When you kiss me, you stop me from shaking. Nein, okay, das ist was anderes. Nee. Die gastdarstellenden Personen. Wir haben unter anderem Jason Schwartzman als, halt dich fest, Dennis Lurpis. Ja, der Name sagt dir was. Ja, Jason Schwartzman könnte man wahrscheinlich so als Muse von Wes Anderson bezeichnen, denn der taucht ja in jedem von seinen Filmen gefühlt irgendwie auf. Dann haben wir noch die Schauspielerin Jenny Slate als Mona Lisa Saperstein. Die kennt man aus diversen Sprechrollen in zum Beispiel Big Mouth, The Great North, Bob Burgers, Zootopia, Pets, Marcel, The Shell with Shoes On und diversen Gastauftritten in Serien und Filmen.
Wie war das letzte? Marcel?
Marcel, The Shell with Shoes On. Ja, also quasi, da geht's um eine Krabbe mit, nee, eine Muschel, glaube ich, ne, die Schuhe trägt.
Die Schuhe anhat.
Ja, das ist aber, also ich habe ihn noch nicht gesehen.
Der Titel verrät schon eine Menge.
Ja, ich habe den noch nicht gesehen, aber er soll gut sein und sehr, vor allen Dingen sehr tiefgründig sein. Dann halt auch über Verlust und so handeln. Also
okay.
Vom Titel jetzt nicht unbedingt ableitbar.
Ja, nicht wirklich.
Mhm. Ja, und dann noch diverse Gastauftritte in Serien und Filmen, die habe ich jetzt nicht näher benannt. Da war jetzt nichts, was jetzt größer bekannt wäre, aber auch Jenny Slate habe ich das häufiger schon mal gesehen. Auch mit Saturday Night Live Hintergrund, um es hier vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Was haben wir noch vergessen? Wir haben die wiederkehrenden Charaktere vergessen. Und zwar, es ist ja so eine kleine Familienerweiterungsepisode, ne? Wir bekommen ja den nächsten Spross aus dem Lopez-Clan und wir bekommen die Schwester von John Ralphio, der auch in dieser Folge selbstverständlich auftritt. Dann haben wir ein Wiedersehen mit Councilman Milton und wohl auch Councilman Dexard, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, aber er wird gelistet in den Credits. Es gibt ein Wiedersehen mit Brandy, Max, mit Sewage Joe und selbstverständlich auch mit Pert Hapley, der einen kleinen, aber wie ich finde, feinen Gastauftritt in dieser Folge hat. Tom hat eine Angestellte mit dabei und die stellt sich heraus, ist niemand geringerer als Mona Lisa Saperstein, die Schwester von John Ralphio, die auch gleich mal, aufzählt, mit wem sie es treiben würde und mit wem schon gar nicht und überhaupt nicht.
Oh, damn, it is kind of a sausage party in here. For the record, would hit, hard pass.
Tom, who is this person?
This is Mona Lisa Saperstein, my new sales associate.
Mona Lisa Saperstein? Does that mean...
Oh, yeah! She's my sister, my twin sister from the same mister. Thank you so much for hiring Mona Lisa. It means so much to me, even though, honestly, she is the worst! She is the worst person in the world. Huge, skank, terrible. But thank you. It means a lot.
Of course. Gotta keep it in the family.
Yeah, but does it have to be this family?
Also ich fand die Einführung schon wirklich legendär. Ich muss es wirklich so sagen, ne, mit diesem, wie es schon so angedeutet wird. Na, ich habe eine Angestellte jetzt, Mona Lisa Saperstein, und Benno so, Saperstein, das heißt doch nicht etwa, oh doch, es ist meine Schwester und sie ist die Schlimmste. Es braucht wirklich nur diese Szene, um sie wirklich als einen absoluten Psychopathen hinzustellen, der sie halt auch ist. Ne? Was hat jetzt sie dann zu Tom noch gesagt? Sie muss nachher, sie hat Tickets, sie braucht frei, sie hat Tickets für ein Pitbull-Konzert, die ihr Therapeut geschenkt hat. Und wenn sie da nicht hingehen kann, dann nimmt Tom ihr ja was weg. Und außerdem, wenn sie nicht darf, dann würde sie halt auch einfach ein Feuer im Badezimmer legen. Also gut, okay. Was soll man machen?
Dann kann ich ja nicht anders.
Was soll man machen, ne? Touché.
Und dann geht ja wieder John Ralphio übelst auf Tom los.
Auf Ben, meinst du, ne?
Nicht auf Tom. Mhm. Auf Ben, ja, genau so. Und der fällt ja dann noch weg. Ich denke so, Alter.
Was ich aber noch viel geiler finde, ist dann halt, wie nach im Nachgang, das geht schon fast ein bisschen unter, sich dann noch Chris vorstellt. Ja. Das fand ich auch den geilsten Joke, als wenn die sich nicht schon ein paar Mal kennengelernt haben, beziehungsweise schon ein paar Mal miteinander zu tun hatten. Aber das Tolle ist halt einfach,
dass... Ich glaube nicht.
Doch. Da gab es schon mehrere Interaktionen. Ich denke, der Witz ist ja einfach nur, dass John Ralph hier so verpeilt ist und ihm andere Leute so egal sind, ja, dass er halt gar nicht mehr weiß, dass er Chris kennengelernt hat und mit ihm schon gesprochen hatte.
Na gut.
Also ich kann aus dem Stegreif mehrere Szenen schon ableisten,
ist okay,
wo die zu tun hatten. Zum Beispiel in der Snake Hole Lounge, wo John Ralphio seine Raps da immer angebracht hat, die alle nie so hundertprozentig sich gereimt haben. Oder auch am Finale der vierten Staffel, ne, als Ron dann den Job als stellvertretender City Manager abgelehnt hat, wo dann John Ralphio nur aus dem Hintergrund hochgesprungen ist.
Ja, ach ja.
Na,
ich würde es machen.
Ja, und dann, nein, danke.
Aber ich habe keinen Job für dich.
Ja?
Ich glaube dir.
Ja, ich meine nur, also das ist der Witz, ne? Ihm sind alle Menschen außer er selbst egal und deswegen kann er sich gar nicht mehr daran erinnern, ja, dass er Chris jemals kennengelernt hat. Ich finde das so ein kleiner, aber wirklich cooler Joke an der Szene.
Ja, doch, ist nicht schlecht. Ich fand es auch wirklich genial, wie seine Schwester eingeführt wurde. Mhm. Also, tolle Familie, tolle Familie.
Tobi, was ist, wenn ich dir sage, das ist noch nicht das letzte Familienmitglied der Sapersteins, den du kennenlernen wirst?
Was kann er denn noch haben? Aber keine Geschwister mehr?
Nein, keine Geschwister mehr. Nein, keine Geschwister mehr.
Dann wird es eine Cousine oder ein Cousin.
Also ich finde es interessant, dass du das Naheliegende jetzt tatsächlich ignorierst.
Du meinst Mutter und Vater?
Ja, tatsächlich. Es gibt auch noch Eltern, zumindest einen Vater. Ich glaube, eine Mutter kennen wir nicht mehr, lernen wir nicht mehr kennen, aber den Vater lernst du noch kennen.
Ich dachte, der hatte geerbt von seiner Familie.
Das war ja, also.
Nee, das war der Treuhandvermogen.
Das war der Treuhandvermogen und außerdem war ja auch noch ein Onkel mal verstorben, ne?
Ah, okay.
Gut. Ja.
Alright.
Ich glaube, das sollte auch noch im Rahmen der 5. Staffel vorkommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und das ist auch ein sehr bekannter Schauspieler. Den hast du definitiv auch schon mal gesehen. Ja.
Sylvester Stallone.
Nee, nicht so ganz.
Da würde passen.
Findest
so
du,
als krasses Gegenteil.
Ja, okay.
Na, so als krasses Gegenteil, so.
Ja.
Okay.
Okay, dann kommt unser Intro und dann sind wir im schon titelgebenden Szenario. Und zwar lernen wir jetzt Dennis Lurpis kennen, ne, das nächste Familienmitglied der hiesigen Lurpis-Dynastie. Und der besitzt den Pawnee Videodome. Ja, man kann es eigentlich schon als Arthouse-Kino bezeichnen. Und ja, nach einer Vorstellung von einem Film von Stanley Kubrick von 1957 über drei Kriegsflüchtige, die irgendwie der Exekution, die Exekution droht, teilt er dem anwesenden Publikum mit, dass sein Store aufgrund von ausbleibenden Einnahmen schließen muss. Leslie ist aber selbstverständlich mal wieder sehr davon überzeugt, dem Laden helfen zu müssen, weil es ist ja ein Wahrzeichen von Pawnee und muss damit über Wasser gehalten werden. Ich fasse das jetzt mal so ein bisschen zusammen schon. Ja, natürlich haben wir hier dann auch wieder ein Problem mit Ron Swanson, denn der hat überhaupt keinen Bock darauf, dass die Regierung sich hier in Privatangelegenheiten und vor allen Dingen halt auch in den Privatsektor mit einmischt. Ja,
sozialistisch, das ist sozialistisch, kommunistisch.
Ja, und deswegen haben wir hier natürlich mal wieder eine Episode nach ganz klassischem Muster, und zwar Leslie versus Ron. Das im Pawnee Videodome hat doch Pert Hapley damals seine Film-Review-Show gedreht. Mega geil. Es ist eine herzergreifende Geschichte, aber überhaupt nicht glaubhaft. Deswegen gebe ich E.T. 1,5 Sterne.
This is a Pawnee institution. This is the place where Pert Hapley shot his movie review show, Lights, Camera, Pert.
It's a heartwarming story, but it's just not believable. Which is why I give E.T. 1.5 stars.
Ich fand auch gut Andy in der Szene, ne? Also nach dem Film sozusagen, wo er dann immer wieder anfängt, wo sind wir? Komm, ehrlich, Leslie, wo sind wir?
Naja, ich meine, das macht ja Dennis Lopez halt auch nicht, der hilft der Sache ja auch nicht wirklich, ne? Weil er ist ja der arthausigste Arthauser, den das Arthouse-Kino jemals kennengelernt hat, hast du das Gefühl, ne? Selbst die Snacks, die er dort anbietet, sind nur irgendwelche, was war es, serbische Reiswaffelbällchen oder so?
Wo du denkst so, Winston, ein bisschen was.
Ja.
Da fragst du dich aber auch, wie konnte der sich so lange halten? Und B, warum sind da wirklich doch, einige Leute?
Ergibt nicht so wirklich Sinn, oder? Weil einerseits der eine Typ, der im Publikum sitzt, der hat ja noch so einen kleinen, der hat ja später auch noch eine Szene in der Stadtratssitzung.
Ja.
Der weist ja noch darauf hin.
Der kommt ja öfters drin vor.
Ne? Ja, der weist ja sogar noch darauf hin, dass alle Filme praktisch online abrufbar sind und trotzdem sitzen da halt echt ein paar Leute in der Vorstellung, aber wahrscheinlich halt, weil es kostenlos ist. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass Dennis Lurpis ja kein wirklicher Unternehmer ist und halt kostenlose Screenings anbietet.
Das Geile ist ja, wo der Typ ja dann auch noch sagt, ich gucke gerade hier auf mein Handy ein, wo ich mir denke, warum sitzt du dann da?
Ja, Iron Man 2 ist auch ein schöner Kontrast. Ja, ne?
Und was ich auch nicht verstehe ist, der hat eine Filmvorführung gemacht, ne? Während sein Laden offen ist.
Mhm.
Du siehst ja immer mal Leute wieder im Hintergrund langlaufen, also Statisten, ne?
Ja.
Wo ich mir denke, wo ist da die Logik dahinter? Es ist stockfinster und du gehst trotzdem durch dieses Ding durch und guckst dann dir Filme an, die du gar nicht holen kannst, weil, ach, keine Ahnung. Mhm. Wobei, ich wollte mal was erwähnt haben.
Ja.
Du hast bestimmt nicht im Hintergrund dir angeguckt, was da so für Filme stehen.
Unter anderem SpongeBob, glaube ich, ne? Hatte ich da irgendwas mit SpongeBob gesehen im Hintergrund?
Also eigentlich normale Filme, wo du dir sagst, das ist nichts mit Arthouse, ne? Mhm. Also wir angefangen von Rocky. Dann Jagd auf Roter Oktober ist da. Ne? So diese klassischen Dinger.
Ja.
Und oder Stiefbrüder. Ne? Was ja jetzt auch null Arthouse-mäßig ist. Mhm.
Da haben sie wahrscheinlich dann einfach nur in einem wirklichen Videostore oder sowas, einen Filmverleihern gedreht. Ne? Dann haben sie im Endeffekt das Set nicht richtig aufgeräumt.
Ja. Naja, einfach nur Filme hingestellt und sich gedacht, der kommt, das wird schon keiner bemerken. Aber ich hab's bemerkt.
Naja, da haben sie ganz offensichtlich die Rechnung ohne dich gemacht, Tobi, ne? Die haben sich bestimmt nicht gedacht, also, dass irgendwann mal in einem entfernten Land ja, zwei mitteilungsbedürftige mittelalte Männer einen Podcast über ihre Serie machen werden und genau über sowas reden werden. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Handlungsstrang, der sich so ein bisschen aus dem Cold Open so ergibt. Ne? Und zwar geht es ja eher am wesentlichsten halt auch um Chris, der jetzt mit Ben darüber spricht, dass er sich immer noch nicht darüber entschieden hat, ob er nun der Spermienspender werden möchte für Anne oder werden sollte. Sie hat ihn ja gefragt. Und er ist halt natürlich da immer noch so ein bisschen in seiner Gedankenwelt gefangen. Ne? Einerseits ist er sehr aufgeregt, ne, vor dem Hintergrund, dass er Vater sein könnte. Andererseits hat er natürlich Angst, irgendwas falsch zu machen. Deswegen gibt Ben ihm jetzt so den Tipp, dass er mal so sein altes Schulexperiment, lustigerweise ein Beutel voll Mehl und kein Ei, wie man sonst immer aus den amerikanischen Serien und Filmen kennt, mal zu adaptieren, und zwar das mit Tom zu machen, der ganz offensichtlich ganz große Probleme hat, Mona Lisa zu führen. Ja. Die unter anderem halt auch Geld gestohlen hat und kleptomanisch ist und pyromanisch ist und alle möglichen Manien zu haben scheint.
Ja, und einfach auf der Couch einschläft.
Genau. Und
während der Laden voll ist.
Während der Laden voll ist, genau. Und entschließt sich dann halt, der Sache mit Tom eine Chance zu geben und Tom halt ein bisschen zu führen und, ja, ich will nicht sagen zu erziehen, aber ein wenig Wegweisung zu geben. Eine Sache, das interessiert mich mal, wie das bei dir angekommen ist. Ich habe keine Ahnung, wie Chris auf diesen Trichter kommt, dass er Vater ist oder Vater würde. Denn bei allem, was wir bis jetzt wissen und was Anne auch in seinen Plänen, in ihren Plänen geteilt hat, was sie Chris auch gefragt hat, ging es nur darum, dass er Spermienspender sein soll und nicht, dass sie das Kind gemeinsam aufziehen.
Ja, das ist okay, ja. Aber dennoch, biologisch gesehen, ist er dann erstmal der Vater.
Ja, aber er, ne? aber er macht
gespendet
sich
hat oder nicht, er ist Vater.
Aber er
macht das so, als wenn die zusammen das aufziehen würden. Aber du musst ja mal so sehen, er hat ja trotzdem Rechte.
Aber
ich weiß nicht, wie das in Amerika ist.
Ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin jetzt auch kein Rechtsexperte, was das angeht, aber wenn es ja wirklich, so wie ich das jetzt verstanden habe, was Envo hat, möchte sie nur die Spende haben, ja, und alleine das Kind aufziehen. Und ich glaube, in dem Rahmen gibst du dann quasi auch mit deiner Spende, musst du dann wahrscheinlich auch irgendwelche Verträge unterschreiben, gibst du deine Rechte als Vater auf dann, ne? Wenn du das machst. Und deswegen wundert es mich ein bisschen, dass das so aufgenommen wird und aber auch gar nicht kommentiert wird. Ne? Auch später, als dann quasi Chris und Anne dann dazu sprechen, da wird das ja nicht aufgeklärt. Da geht sie ja völlig mit seiner Annahme mit. Und das hat mich gewundert, als ich die Folge das erste Mal geschaut hatte, jetzt in Vorbereitung, da ich mir so, hä? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das war doch nie ihr Plan.
Ja gut, aber vielleicht möchte sie das aber auch so. Also vielleicht möchte sie, dass er nicht aktiv die ganze Zeit, aber schon so, hey, keine Ahnung, wenn mal aufs Kind aufgepasst werden muss, kommst du zum Vater oder hey, das ist dein Vater, also das, ne? Also schon so ein bisschen, er macht schon mit, aber nicht, dass er jetzt groß Entscheidungs.
Aber es ist trotzdem irgendwie,
gehen wir mal von Deutschland aus, ne? Da kannst du zwar Samen spenden, aber deine Verpflichtungen und Rechte kannst du nicht aufgeben. Das heißt im Endeffekt, wenn die Mutter sagt, nee, pass auf, ich will keinen Unterhalt, alles gut, ne, du hast nur gespendet und damit sind wir durch. Wenn das Kind dich aber findet und sagt, ich möchte aber mein zustehendes Geld haben, musst du zahlen. Deswegen ist es sehr schwierig in Deutschland Samenspenden zu machen.
Ah ja,
weil immer okay. Diese rechtlichen Sachen, ne?
Ja, trotzdem davon mal abgesehen, ne? Also ich hatte es bis jetzt in der bisherigen,
so wahrgenommen.
Ja, in der bisherigen, im Verlauf dieses Arcs habe ich das von N definitiv nicht als Plan verstanden, dass sie eine Familie gründen möchte, sondern nur, dass sie ein Kind haben möchte, das sie aufzieht. Und jetzt auf einmal heißt es schon irgendwo so ein familienähnliches Konstrukt, sage ich mal. Ich würde mir vielleicht,
oder wenigstens so Patchwork-mäßig.
Ja, wir können es ja mal, an uns Zuhörerinnen und Zuhörer auch geben, ne? wie ihr das seht. Ob wir da jetzt irgendwas so gänzlich missverstanden haben oder irgendwas übersehen haben, weswegen wir da jetzt so etwas verblüfft sind über die Entwicklung in diesem Arc. Aber ich sehe es nicht. Und macht auch nicht wirklich Sinn. Macht auch ein bisschen, finde ich, kaputt von dem Story-Arc von N, ne? Weil das hat ja etwas, das hat ihr ja mal etwas Besonderes gegeben und vor allen Dingen halt auch was das Alleinstellende ist, ne? Weil die sagt, ja, ich möchte zwar jetzt ein Kind haben, aber ich brauche da kein Kerl zu. Ne? Ich will das Kind haben und ich will es selber aufziehen und dem möchte ich jetzt meine Aufmerksamkeit widmen. Und das macht es jetzt irgendwie so ein bisschen kaputt wieder, dass jetzt doch wieder der Dude mit dazukommen muss, ja, und doch wieder der Vater sein muss. Ja.
Aber vielleicht haben sie sich dann so mitten in der Story-Findung gedacht, so, ha, aber sonst, also vielleicht
geht doch mit unseren,
so viel Konflikt.
Ja, das geht doch mit unseren konservativen Werten nicht einher, das können wir da nicht
ja,
tun.
Ja, das auch. Aber vielleicht wäre das einfach dann zu viel Konflikt in dieser ganzen Sache, weil irgendwann käme ja von der Logik her schon Chris mal auf den Gedanken, naja, jetzt habe ich, also, ne, jetzt habe ich das gegeben und jetzt sehe ich die Frau jeden Tag dann irgendwann auch mit dem Kind und du denkst dir dann so, naja, nicht mein Problem. Nee, da, also Chris ist ja auch so ein Mensch, der dann automatisch eine Beziehung zu dem Kind aufbauen würde, auch wenn die nicht echt wäre, also nicht da wäre, weißt du?
Aber einfach nur, einfach nur unter einem Storytelling-Aspekt hätte ich mir schon gewünscht, dass man es wenigstens mal in einem kleinen Nebensatz, in irgendeiner kleinen Szene mal ganz kurz aufnimmt und sagt, hier, so stelle ich mir das vor, wie das läuft, du hast Zugang und alles gut und schön, ne? Aber du redest in der Erziehung nicht mit rein, irgendwie sowas. Naja, irgendwie in die Richtung und das findet hier unkommuniziert statt und das ärgert mich ein bisschen. Hätte man vermeiden können. Nächster Arc, jetzt haben wir die eine Seite kennengelernt, jetzt lernen wir die andere Seite kennen und zwar Anne erhält jetzt, ich würde mal sagen, etwas unangekündigten, unerwarteten Besuch von April, die sie um einen Gefallen bittet, denn die möchte sich in einer Tierarztschule einschreiben und braucht dazu aber noch ein Empfehlungsschreiben. Und da fällt ihr selbstverständlich niemand Besseres ein als die, was war es, Hausmeisterin im örtlichen Krankenhaus, nein, natürlich ist sie Krankenschwester, Anne, die ihr dieses Empfehlungsschreiben ausstellen soll. Anne nimmt das natürlich als Gelegenheit, um April etwas zu erpressen, ja, weil sie sich ja nach wie vor wünscht, dass April ihre Freundin ist, warum auch immer man so nie die sein muss, aber gut, sei es wie es, sei es drum, ne, ist nun mal so. Und deswegen, ja, möchte sie von April erwirken, dass sie alles tut für eine Woche, was sie möchte und vor allen Dingen halt mit ihr freundschaftlichen Aktivitäten unternimmt. Das heißt, Nägel manikieren, zu Toms Party gehen und dann halt später auch irgendwie gemeinsam Time After Time singen, wo der Text auf eine Tafel aufgetragen ist und dann auch Donna mit dazu kommt, wo dann halt im Gespräch mit Chris dann halt auch später herauskommt, was Anne so plagt und besorgt. April, die relativ viel Interesse dafür zu haben scheint, ja, die will dann tatsächlich auch unbedingt wissen, was es ist und würde sogar ihr Empfehlungsschreiben dann dafür aus dem Fenster werfen. Hauptsache, sie findet raus, was da zwischen Chris und Anne vorgeht. Ja, ja, am Ende, ich habe das jetzt einfach mal hier zusammengefasst, ne, weil es ist ja ein kleinerer Arc. Ja. Wir haben, ich finde dann halt auch einen schönen Moment am Ende, ne, da kommen sie sich dann doch mal näher. Ich finde es schön, dass man auch mal so einen Ausgang für die beiden gewählt hat, dass dann doch irgendwo so eine kleine Handreichung dann stattfindet. Na, jetzt geben sie sich dann gegenseitig ein Geschenk. Anne kriegt das Baby-Namenbuch. April kriegt natürlich das Empfehlungsschreiben. Und ja, sie sind sich ein bisschen näher gekommen am Ende dieses Handlungsstrangs. War ganz niedlich. Ja.
Ich fand es nicht schlecht.
Ja. Ich fand die Szene mit Time After Time fand ich cool. Ne?
Ja. Time after time. Natürlich kenne ich den Text.
Ja.
Und dann kommt auch noch Donner mit rein. Ne?
Ja, ja.
Ah, das ist richtig schön.
Genau.
Ja.
Ich fand den Anfang halt schon cool, ne? Also ich brauche.
Mit der Spritze.
Genau, ich brauche einen Gefallen von dir. Wenn du mir nicht hilfst, dann jage ich dir eine übergroße Spritze in den Arm. Dann hast du die Spritze schon da.
Woher hast du die?
Ja? Internet. Ich fand ja cool, wie April und Anthony eben bei Toms ja, Party waren. Und dieser merkwürdige Moment zwischen Chris und Anne dann eben da war und April dann nur die beiden angeschaut hat, das ist merkwürdig. Sag mir, was hier los ist. Ich will wissen, was hier los ist. Das ist super merkwürdig.
Ja.
Das war ziemlich lustig. Ja, ja. Genau. Dann auf einmal sind wir Freunde, ne? Dann müssen wir das natürlich noch herausfinden, ja.
Ah, ich finde, Chris hatte diese Folge sehr viele merkwürdige Momente.
Ja, erzähl mal.
Das mit Tom, wo er da auf der Couch sitzt.
Ja.
Und Tom dann auch so meint so, cool, dass wir hier sitzen, müssen wir so eng beieinander sitzen bei der Großen.
Das war aber auch geil. Ne?
Das war ein bisschen seltsam.
Mhm.
Ein bisschen.
Na, wie er dem eben noch den Rat gibt, ne? Und dann sich dann so freut, dass er seinen väterlichen Rat an Tom weitergehen konnte. Tom geht schon raus und er dann so, ja, gern geschehen, mein Sohn. Na, wie bitte? Nee, nichts.
Alles gut.
Ja. Ja, wollen wir dann schon mal weitergehen zum nächsten Arc? Da kommt das nämlich, was wir gerade schon erzählt haben. Du hast es ja gerade schon erwähnt, ne? Also Tom kriegt jetzt eben diesen väterlichen Rat mit etwas zu viel Nähe.
Warte, davor ist doch erst noch, dass Ron richtig mal sozusagen.
Ich habe das jetzt.
Wettert.
Ja, so, okay. ich will das ja nur mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen. Okay. Na, das können wir gleich machen.
Okay.
Also wir arbeiten jetzt hier diesen Handlungsstrang mit Chris und Tom ab. Ne? Die haben ja eben dieses Gespräch vor Chris' Büro auf der Couch etwas zusammengerückt. Er redet ihm halt, na, dass er Mona Lisa, die ihn nicht respektiert und im Endeffekt auch nur Probleme macht, irgendwo schon ein Stück weit führen muss und deswegen halt auch klare Ansagen machen muss. Tom nimmt den Rat an, gibt Mona Lisa dann später halt auch eine ziemliche Standpauke und die, naja, reagiert halt wie ein Psychopath, eine Psychopathin reagiert. Sie ist dadurch ziemlich angetörnt und macht mit ihm rum. Wie später herauskommt, passiert da noch ein bisschen mehr. Mona Lisa denkt halt, dass es sehr sexy ist, wenn sie so herumgestoßen wird, beziehungsweise wenn Tom Bossy ist. Und auf einmal werden sie ein dysfunktionales Paar. Das ist für mich generell so ein Ausschlusskriterium. Mir liegt meine Sicherheit am Herzen.
Ja, es kommt immer drauf an, wie irre.
Ja, nee.
Ich gebe meinen Katzen Namen und benutze sie als echte Menschen, ne, Ersatz.
Ja.
Gegenüber, ich komme in eine Wohnung rein und es sitzen ein Haufen Puppen ohne Köpfe da.
Ja, trotzdem, also.
Ist eine große Spanne.
Ja. Das mag ja sein, aber das ist mir einfach immer, das Risiko ist mir zu hoch, dass ich irgendwas übersehen habe. Von daher, das lassen wir mal lieber. ich habe jetzt hier zu dem Part jetzt nicht wirklich was noch mit aufgenommen. Hast du noch einen Punkt?
Nö, ich habe jetzt überlegt, aber nö, ist nur lustig, wie sie da auf einmal so angetörnt davon ist, dass er so bussy ist.
Ja.
Aber ansonsten.
Nee. Ich meine, es war ein bisschen zu erwarten, dass irgendwie sowas in die Richtung passiert, ne?
Ja.
Aber dann kommen wir doch mal zu dem Part, den du jetzt so sehnsüchtig erwartest. Und zwar, Leslie beruft jetzt eine Stadtratssitzung ein, die, wie ich finde, sehr gut besucht ist und sogar Gerichtsdiener hat. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, aber gut. Ja, sie gibt eben in dieser Stadtratssitzung möchte sie eben darüber entscheiden, dass der Pawnee Videodome zu einem historischen Landmark wird und damit eben und Regierungsgeld dann eben erhält, ne, als Unterstützung. Aber Ron taucht dann eben auf dieser Sitzung auf und sagt ihnen eben, dass es nichts anderes als ein schlecht vertuschter Versuch ist, hier quasi ein Bailout, also ein Rettungsschirm für dieses, für dieses Business eben aufzustellen. Und da gibt es noch ein paar andere Mitsprecher, die eben auch damit, die auch an diesem Rettungsschirm teilhaben wollen, unter anderem eben Sewage Joe, wie vorhin schon erwähnt, ne? Oder halt auch ein örtlicher Handwerksbetrieb. Problem ist nur...
Es gibt schon länger.
Ja, genau. Problem ist nur, Leslies Initiative geht durch. Ne? Porni-Videodom wird ein historischer Landmark und damit bekommt er jetzt eben die finanzielle Unterstützung. Aber eben unter der Prämisse, dass Dennis natürlich auch ein bisschen was dafür tut, seine Produktpalette zu erweitern und etwas breiteres Publikum anzusprechen. Ja, dumm nur halt, dass das breitere Publikum offensichtlich sehr stark auf Pornografie steht und deswegen ist aus dem Porno-Videodom jetzt ein Pornokino geworden. Was Ron auch sehr freut, sagen wir es mal so. Und wer darf natürlich nicht fehlen bei der großen Wiedereröffnung? Brandy Max selbstverständlich, die zum Anlass dieser ganzen Entstehungsgeschichte gleich mal einen neuen Film gedreht hat, der in Windeseile selbstverständlich produziert wurde und den Titel Too Big to Nail trägt.
Schön. Auch mit Auftritt von Rons Gegenpart.
Name bitte?
Don, was war, ich
Dong.
Hab's schon wieder vergessen. Don
Swan. Dong, bitte. Dong. Ne? Slur für ja. Schwanz, genau. Dong Swanson. Ist dir aufgefallen, was er für ein Hemd trägt? Fand ich einen netten Touch.
Nee.
Na, Dong Swanson trägt das rote Poloshirt.
Ja. ja, trägt dieses.
Ziemlich coole Insights. Ne? Und vor allem, weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Ich weiß nicht, aber das Set, das sieht mir ziemlich nach dem Rathaus aus. Also, ich, wie haben die das geschafft, diesen Porno im Rathaus zu drehen?
Ich glaube, das ist nicht so schwierig.
Meinst du?
Sie haben keine Security mehr, weil das hatte ja mal Andy gemacht.
Ja, auch wieder wahr, ja.
Und der macht's ja nicht mehr. Mhm. Und B, Pony braucht Geld.
Ja. Ja, jetzt haben wir es endlich, ne? Pony.
Das, ja, Pony.
Ja, Horny. Ne? Der Aussprache ist es manchmal gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten.
Siehste.
Was ich besonders interessant fand an dieser Szene war, ganz zu Beginn, als Leslie noch etwas erstaunt über die Erweiterung der Produktpalette ist, sehen wir ja einen eifrigen Kunden, der sich sehr freut über diese Anpassung. Ist dir der aufgefallen, wer das war? Der tätowierte Gentleman.
Ja, natürlich, der die Eheringe / seinen Nippelring verkaufen wollte.
Na, und auch schon mal Anne dieses Angebot in dieser Auktion gemacht hat. Das Ding ist nur, es handelt sich dabei um Herman Lurpis. Dementsprechend enger Verwandter, wenn nicht sogar Vater von Dennis Lurpis. Nur hattest du in dieser Szene das Gefühl, dass die verwandt sind oder sich überhaupt kennen?
Nö.
Oder?
Aber warum gehen wir davon aus, dass es der Vater ist?
Zumindest Verwandte. Ne? Wir haben ja davon gesprochen, dass es ja diese örtliche Dynastie ist. Kennen sollten sie sich würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Wieso? Vielleicht sind sie einfach so groß, dass es wie, sage ich jetzt mal, in einer Stadt alle heißen Müller, können miteinander verwandt sein.
Ja, oder genau.
Könnten. Aber ja. Denkst dir so, der hat nur einen gleichen Nachnamen wie ich.
Okay, aber ich glaube, Lurpis ist nicht das englische Äquivalent zu Müller.
Wer weiß.
Okay, ich wollte nur darauf hinweisen, es wirkte nicht so, als wenn die sich überhaupt kennen. Ja, von daher dachte ich mir, ist vielleicht ein nettes kleines Easter Egg hier an der Stelle. Ja, das kommt natürlich, wie es kommen muss. Ne? Also Leslie sieht natürlich dann ihren Fehler ein. Ron gibt ihr eine Lektion über den einzig wahren Kapitalismus in Amerika. Kann man sich drüber streiten, Ron. Und dann gehen sie natürlich dann schiedlich friedlich auseinander bei einem herzhaften Frühstück, wo Ron natürlich eine große Platte mit allen möglichen Aufschnitt und anderen Sachen noch mitbestellt.
Ja, einfach nur so eine Aufschnittplatte.
Ja, und vor allen Dingen, die halt innerhalb von nicht mal einer Minute kommt. Die Szene war nicht geschnitten, jedenfalls habe ich keinen Schnitt bemerkt. Sie reden kurz und auf einmal ist diese Aufschnittplatte schon da.
Naja gut, aber das ist ja auch nur Aufschnitt, ne? Also das hast du ja schnell mal hingestapelt.
Ja, aber das war nicht mal eine Minute. Das heißt, der Typ ist sehr wahrscheinlich noch nicht mehr dazu gekommen, die Bestellung überhaupt abzugeben. Da war die Platte schon da. Aber gut, wollen wir mal nicht drüber reden, dass, ist wie es ist. Ja, also das ist jetzt...
Filmfehler.
Es ist nie, ich meine jetzt generell diese Arc, es ist ein klassischer, wenn auch, wie ich finde, ziemlich netter, aber trotzdem ganz klassischer Handlungsstrang für Leslie und Ron. Ne? Leslie hat die eine Meinung, Ron hat die andere Meinung. Ja, da gibt es ein kleines Battle, nichts Schlimmes, nichts Nachhaltiges. Und am Ende sieht dann der eine quasi seinen Fehler ein. Hier an der Stelle muss ich sagen, finde es ein bisschen interessant, dass das hier so unwidersprochen dann dargestellt wird. Ja, Kapitalismus ist das einzig Wahre. Das ist das, was Amerika großartig macht. Und Sozialismus ist nur so eine so eine Höhlenlandschaft, an der wir entkommen müssen. Dass das so unwidersprochen dann stehen bleibt, finde ich interessant. Aber naja. Nehmen wir mal hin für den
America
Joke.
Ne? Great again.
Ja, in der Folge, auf Gottes Willen. In der Folge hat Ronald halt einfach mal gewonnen. Okay, das können wir dann einfach mal so akzeptieren.
Ja, na gut, wobei, gewonnen ist jetzt auch so weit hergeholt, finde ich.
Naja, aber er hat Leslie die Lektion erteilt, dass sie sich halt nicht immer in die Privatwirtschaft
anlegen. Aber Leslie hat auch im Endeffekt gewonnen, ne? Also das Ding bleibt bestehen. Nicht so, wie sie es wollte.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber es bleibt bestimmt.
Ich wollte gerade sagen, ne? Ich meine, Brandy Max sucht ja wieder ganz offensichtlich so die persönliche Nähe zu Leslie und versucht dann quasi wieder darzustellen, dass sie sich doch sehr ähnlich sind. Also ich glaube, ihr kann das nicht recht sein, wie die Nummer ausgegangen ist.
Das ist richtig. Mir ist mal was aufgefallen beim.
Jetzt kommt's.
Sozusagen. Bei der Anhörung, zwei Sachen.
Ja.
Erstens, bei der Anhörung waren von 5 Stadträten nur 4 anwesend.
Wo ist Jeremy Jam? Das wäre doch eigentlich eine Paraderolle für ihn gewesen, da zu intervenieren, oder? Das hat mich auch gewundert.
Würde ich sagen, vielleicht ist er im Knast.
Möglich, ja. Immer noch, ja.
Ne? Er hat ja immer noch Ron geschlagen und vielleicht wurde er verurteilt dafür.
Ja, geschlagen hat er Ron ja nicht, ne?
Andersrum. Ja,
hat er nur die Ruhestörung begangen und hat ja im Endeffekt ja diese Stinkbomben gezündet. Ja.
Okay, na gut, dafür bleibst du nicht länger im Knast.
Ja.
Okay. Das zweite ist, sie haben das Wandgemälde in den Dingen ausgetauscht. Wenn du bei, also die erste Szene,
na? Unverzeihlich.
Ja.
How
jetzt, also vorher war es ja die Frau, die auf einer Eisscholle ausgesetzt wurde und gestorben ist, ne?
Vermeintlich, ja.
Und jetzt ist es ein Riesenbild einer, wie heißt die? Justitia, die sehr füllig ist. Und von irgendwelchen Engeln umgeben ist, die Bürger halten.
Naja, das scheint mir sehr, sehr Jeremy Jam inspiriert zu sein, oder?
Ja.
Mit seiner Vorliebe für Bürger.
Die glaube ich, selber sogar eine Bürger. Das irritiert mich jetzt gerade. Ja, sie hält in der einen Hand einen Bürger und in der anderen halt...
Na, herzlichen Glückwunsch.
Toll, Mensch. Die Engel oben, die halten Zeug von Sweetums und haben auch eine Schärpe mit.
Natürlich, ne? Da haben wir Sweetums und Punchburger mit dabei.
Es ist null. Also, jetzt verstehe ich auch, warum es eine etwas fülligere Justitia ist. Wie dezent kann man darauf hinweisen, dass Sweetum und Punchburger anscheinend die Gesetze machen?
Naja.
Wow!
Mit Jeremy Jam haben sie ja schon eine Puppe auf jeden Fall im Stadtrat sitzen, ne?
Ja. Aber krass.
Aber ja, aber dass der fehlt, das muss man sagen. Ich meine, ich kann es verstehen. Du kannst den nicht in jeder Folge als Antagonisten einbringen. Der war jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen überpräsent in den letzten Folgen. Aber leider macht es halt in der Situation keinen Sinn, dass er nicht mit dabei ist. Ich meine, er wird ja gar nicht gezeigt. Die Kamera ist ja da wirklich. Die Kameraeinstellung ist da ja wirklich schlau gemacht, dass sie halt wirklich nur Councilman Hauser, der in der Mitte sitzt, so ein bisschen erhoben sitzt, ne? Das scheinbar ist ja so ein Haupt-Councilman oder keine Ahnung, wie auch immer das geregelt ist, aber er ist der Vorsitzende, genau. Und man sieht ja, die anderen beiden sitzen nicht, wo unter anderem halt auch Bill Dexford sitzen würde. Der ja zwar den Credits.
Den
siehst du immer kurz, ja, der ist mir nicht aufgefallen.
Beim ersten Mal, wo du dann auch das Bild siehst, wo Andy dasteht und erklärt, dass er hinter diesem Filmdom ein Wespennest zerstört hat, siehst du in der ersten Szene den kompletten Ausschnitt, also so eine totale, wo du dann die ganzen Leute siehst.
Ach, und da ist dann Jam nicht
der
dabei.
Der eine Sitz ist leer, genau. Und der andere sitzt da. Okay. Aber mehr siehst du ihn dann auch nicht.
Okay, dann wird ja wenigstens mal in der Totalen gezeigt, dass er einfach nicht da ist. Ich meine, das kann man noch mitnehmen, man kann verhindert sein. Ja, vielleicht hat er gerade einfach ein paar Zahnarzttermine gehabt, die er quasi wahrnehmen lassen musste.
Naja, aber ich glaube, das ist doch dann verpflichtend, da zu sein.
Nee, das ist egal, ist nicht. Das frag mal Markus Söder, ob hier bei irgendwelchen Parlamentssitzungen Verpflichtungen bestehen. Ne?
Ja, bestimmt schon, aber wenn du es trotzdem nicht machst, passiert auch nichts.
Ja, wollte gerade sagen. Ne? Na gut, dann kommen wir zum letzten Part und zwar zum Abschluss von Toms und Chrises Handlungsstrang. Nachdem Chris dann eben von Tom erfahren hat, dass Tom, Mona Lisa und Tom jetzt eben zusammen sind und er denkt, er hat alles noch schlimmer gemacht, gibt ihnen Jerry einen sehr schönen Rat, bevor er in sinnloses Geblabber ausbricht, dass es auch die kleinen Dinge sein können, ne, die man als Elternteil als Erfolg feiern sollte, was Chris dann eben dazu führt und umstimmt, dass er gerne das sein Sperma mit entteilen möchte. Das klingt irgendwie ganz falsch. Sein Sperma entspenden möchte. Und sie gemeinsam dann, wie vorhin schon gesagt, die Familie gründen wollen.
Naja, vielleicht will N einfach so sehr eine Familie, dass sie dann das einfach sozusagen akzeptiert, überhört, etc.
Ja, also ich kaufe es nach wie vor nicht, aber ich kaufe so viele Sachen in letzter Zeit nicht in dieser Serie. Von daher. Ich möchte immer noch wissen, wie dieser scheiß Kühlschrank auf den Lasser gekommen ist.
Magic.
Yeah, it's magic. It's gonna magic.
Jake, magic.
Okay. Ja. Was mir hier sehr gefallen hat, das war noch die Szene bei Rent the Swag, ne? Also quasi, wo dieser Sektempfang noch war, wo dann Tom und Ben gesprochen, nee, Tom, Ben und Chris gesprochen haben, wo dann Mona Lisa dann noch mit dazu kam. Und ich würde mich interessieren, wie sie es im Deutschen gemacht haben. Im Englischen ging es darum, dass sie von Tom Geld haben möchte für ein Intim-Waxing. Und ja. Ich fand dann nur die Reaktion von Chris cool, wie er dann nur so ein Insekt so ausspuckt. Die Szene hat mir irgendwie gut gefallen. Ne? Das haben sie im Englischen halt mit ziemlich viel Wortwitz gemacht, ne? Sie kam ja, also im Englischen, sie kam auf Tom zu und sagte, sie braucht Geld für etwas, das sie nichts angeht. Also for it's none of your beeswax, das ist halt einfach so eine Redeart, eine Redewendung. Ja. Also quasi geht ihr nichts an, it's none of your beeswax. Dann sagt sie nur, it's none of your beeswax, but I need the money to wax my bee. Ja, und dann quasi zeigt sie nur in ihren Intimbereich. Und das ist dann der Moment, wo dann Chris dann anfängt, Insekt auszuspucken. Das fand ich ziemlich cool. Und sie dann auch daraufhin wieder antwortet, mit dir würde ich es immer noch machen. Und dann guckt sie zu Ben. Bei dir hört's langsam auf.
Hey, bitch, I need to borrow some money to do something that is none of your damn beeswax. Namely, I need to wax my bee.
Here you go.
I'd still hit it. I'm cooling on you.
Episode durch. Haben wir irgendwas vergessen? Ich habe das Gefühl, jetzt hätte ich eine ganze Menge vergessen, aber.
Ja, irgendwie nicht. Nee. Glaube nicht. Ja? Nee, es war jetzt auch nicht. Also wenig. Wo ich sage, ey, das musst du jetzt unbedingt erwähnen. Das geht so.
Ja. Okay, dann haben wir noch ein paar Nopes Notes zum Besten zu geben. Ich glaube, das muss man jetzt nicht großartig erwähnen, dass das natürlich der erste Auftritt von Mona Lisa Saperstein ist. Gefolgt von einigen weiteren Gastauftritten. Aber es ist auch eine Folge des Abschieds, Tobi. Es ist der letzte Gastauftritt von Sewage Joe. Also offensichtlich konnte er das Geld nicht auftreiben und liegt jetzt wahrscheinlich verschachert irgendwo auf dem Grund des Pony River.
Aber haben sie gut zu Ende gebracht. Muss ja auch mal so sein, ne?
Oder? Das ist gar nicht so schlecht, stimmt. Ja, länger mal drüber nachdenken. Wir hatten vorhin auch schon mal drüber geredet, ne? Dennis behauptet, in seinem Laden gäbe es nur Arthouse-Kino, definitiv keine Cartoons und ähnliches, aber im Hintergrund kann man auf jeden Fall ganz klar den SpongeBob-Film stehen sehen. Und du hast es ja schon erwähnt, ne? Es gibt ja deutlich andere, viele andere Filme, die dann auch noch da erkennbar sind.
Ja.
Das mit der Pornoporre, die hat man schon. Und ja, aber dann aber auch noch in Toms Laden sieht man auch einige seiner Kleidungsstücke, die man in vorherigen Episoden schon gesehen hat. Wie beispielsweise diesen komischen Glitzeranzug, den er in der Folge Leslie's House in der zweiten Staffel getragen hat, als er sich für das Date mit ihrem damaligen Freund, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, dieser komische Anwalt, der ja nur die Geschichten gesammelt hat. als er sich auf das Date da vorbereiten wollte. Ja. Justin hieß er. Mehr habe ich nicht.
Mehr gab's nicht.
Nee. Mehr gab's nicht an der Stelle. Gifts, Partys und Jobs.
Genau. Also Jobs ist einfach, ne? Mona Lisa. Mhm. Die kriegt einen Job.
Mhm.
Geschenke. Haha, der Rettungsschirm.
Ja, fair, ja.
Also aus Sicht von Ron.
Mhm. Und auch einigen anderen Teilnehmern in der Stadtratssitzung.
Das ist richtig, das ist richtig. Was hat man noch? Partys? Naja, dann nehmen wir dann halt diese Feier, dass das Arthouse-Kino gerettet wurde und zum Pornopalast umgebaut wurde. Wobei ich mir dann wieder so die Auffassung bin, okay, Filme, ne, kriege ich jetzt mittlerweile überall online. Was ist denn bitte mit Pornos?
Ja, die kriege ich natürlich nicht online, ne?
Ja, richtig. Ich glaube, das Angebot von Pornos ist online mehr und vielleicht sogar kostenloser als Filme.
Ich glaube, davon kannst du ausgehen, ja.
Ne? Also da weiß ich nicht, ob das jetzt so ein super Schachzug war.
Mhm.
Naja. Ja, dann haben wir da die drei Dinge auch abgefrühstückt. Na dann, schauen wir mal zu unseren VIP. Welcher ist dein Most Viral Pony?
Mona Lisa Sepastin.
Ah, da sind wir beim selben. Oder bei derselben.
Das hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre, oder?
Ja, ich mag John Ralphio und seine Schwester ist genauso gut. Wobei John Ralphio ist noch eine Ecke besser.
Findest du, ich muss sogar sagen, also so wie mit der Einführung jetzt, die hat gleich so eine Verrücktheitsskala eingenommen, für die John Ralphio erst so ein, zwei Folgen gebraucht hat. Die startet gleich schon auf einem höheren Level ein. Aber ja, jetzt. Die Sensibilität ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen gesunken, von daher. Oder gestiegen, je nachdem, wie man es jetzt betrachten will. Naja, okay. MVP, ich glaube, das war mir relativ klar, dass wir da auf dieselbe Person kommen. Dann lass uns doch mal zur Bewertung schreiten, Tobi. Wie fandest du diese Episode?
Ich glaube, man hat es auch gemerkt, wie wir die Episode heute besprochen haben. Ich bin nur bei 3.
Nur bei 3.
Ja.
Also, da musst du dich jetzt schon erklären.
Na, es hat nicht so ganz gezündet. Also, ich fand die Arcs fand ich nicht schlecht. Ne? Mhm. Also, von wegen. Aber es war jetzt auch nicht so was krass Wichtiges.
Mhm.
Ne? Ich glaube, da hätte man andere Sachen nehmen können. Und dann war es sehr. Ja, ich sag mal so. Unspektakulär.
Mhm.
Das hatte für mich keinen Höhepunkt. Weißt du? Also für mich wäre beispielsweise bei den Arc mit Tom und Mona Lisa und Chris wäre so ein Punkt gewesen, wo Mona Lisa übelst ausgerastet wäre. Weißt du? Keine Ahnung. Das ganze Geschäft in Brand gesteckt hätte und sie säßen da vorne. Ah, ich glaube, ich war zu viel. Ja, warst du! So in der Richtung. Ne? Das wäre so für ein übelster Höhepunkt gewesen. Klar, du hättest dann das Geschäft von Tom ruiniert und dann wäre das Thema durch mit Geschäft. Hättest du nicht machen können. Aber irgend sowas, weißt du, keine Ahnung, weiß nicht, da fehlte mir was. Und auch bei Leslie und Ron, da hätte ich gerne. Ja, es war lustig, dass da ein Pornoladen draus geworden ist, aber. War, glaube ich, ein bisschen voraussehbar.
Das hast du vorausgesehen? Okay. Wow.
Ja, naja.
Cool,
das ist so dieses. Also, ich habe mir gedacht, so, ja, komm, der wird kommerzieller. Komm, da kommt irgendwas mit Pornos. Entweder macht er da wirklich jetzt Arthouse-Pornos, versucht er draus zu machen. Weißt du? Aber irgendwas mit Pornos wird's. Das dachte ich mir schon.
Okay, es muss ja irgendwas Anstößiges sein, ne? Dass Leslie mit Bedrängnis bringt. Alles andere hätte das ja nicht erreicht. Ja, hast du auch wieder recht.
Was ist das Übliche beim Filmverleih?
Ja.
Du machst so ein Vorhang, der die 18er-Kategorie von den normalen trennt.
Was ich halt interessant finde, ist, es wird ja dadurch aber auch angedeutet, dass er durchaus vorher auch schon Pornografie im Angebot hatte. Weil er hat ja gesagt, er hat ja seine Produktpalette dahingehend erweitert, was ohnehin vorher schon den größten Absatz bei ihm gemacht hat.
Achso, naja, Arthouse-Pornos, siehst du?
Und gibt es sowas überhaupt?
Klar, also, natürlich.
Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch in sich, aber naja, egal. Du sagst 3,0, die Community sagt 3,79. Ich habe mir mal so ein paar kleine, ich sag mal, Reviews bzw. Kommentare mal notiert, die ich gerne mal so zum Besten bringen möchte. Zum einen wurde hier, und das finde ich interessant, dass es einer der ersten Kommentare ist. Ich bringe es beim Englischen gleich rüber, dann kann ich es noch kurz danach übersetzen. 3,5 Sterne. Once again, Anne wanting a baby does not mean the sperm donor has to be its dad. Why is that even an assumption? Also genau das, was wir auch schon besprochen haben. Ja, wie kommt man nur auf die Idee, dass das Einwilligen, ja, Anne quasi als Spermienspender zu dienen, gleichzeitig bedeutet, dass man auch der Vater des Kindes ist? Also da gibt es offensichtlich nicht nur uns, die so ein bisschen Problem haben, diesen Handlungsstrang zu verstehen. Auch interessanter Kniff, der eine sagte, 3 Sterne Episodenbewertung, so wie du. Tom datet praktisch eigentlich eine weibliche Version von Jean Ralphio. Anne, April und Donna, die zusammen singen, es könnte auch eine Möglichkeit sein, den Frieden auf der Welt sicherzustellen. Also ein sehr gemischtes Feedback, aber es wird schon so ein paar Punkte angesprochen, die wir auch schon identifiziert haben. Ne? Ich gebe der Folge aber allerdings 4 Sterne, muss ich sagen.
Okay.
Weil ich hatte in Teilen sehr großen Spaß. Also die ganze Einführung von Mona Lisa, diesen Arc, fand ich toll. Man hat sich sehr darauf fokussiert, sie so verrückt wie möglich noch gleich darzustellen, zu allem in der Lage. Und deswegen, du hattest ja gesagt, du hättest gern gesehen, dass sie auch mal so ein paar verrückte Ausbrüche hat. Ich finde genau, dass man es nicht gesehen hat, dass es angedeutet und von anderen so erzählt wird, das macht es irgendwie noch gefährlicher, jedenfalls so in meiner Wahrnehmung. Ja? Dass so diese Mystik, diese Mythik sozusagen darum liegt, ne? dass sie dazu in der Lage ist. Ich konnte jetzt darüber hinaus jetzt nicht hundertprozentig, das hatte ich auch schon gesagt, so viel abgewinnen von dem wiederkehrenden Mechanismus, Leslie versus Ron. Ja. Aber ja, ganz ehrlich, was willst denn du auch groß noch erzählen? Ja, es sind die Charaktere, man legt Wert darauf, dass sie sich nicht allzu sehr von ihrem ursprünglichen Standpunkt entfernen, dass sie noch als der Charakter wiedererkennbar sind. Deswegen hast du auf kurz oder lang halt dieses wiederkehrende Ding, ja, zwischen den beiden. Das ist doch klar. Ich fand es gut, dass man sich mal einen Gedanken gemacht hat, da mal eine andere Dynamik mit reinzubringen, dass man jetzt mal so dieses Kapitalismus versus Kommunismus-Ding, sag ich jetzt einfach mal, mit aufgenommen hat. Das war mal ein anderer Spin. Und vor allen Dingen, das hat man gar nicht so wirklich honoriert, war es halt auch nochmal schön, wir haben es zwar besprochen, aber nicht wirklich so dargestellt, aber es war auch mal schön, so eine andere Dynamik zwischen Anne und April dann auch mal zu sehen. Ja, das fand ich ziemlich cool.
Das ist richtig.
Das war auch so schön, so, sag mal, heartwarming an der Stelle. Hat jetzt nicht den Mega-Joke da drin. Donner hätte man vielleicht ein bisschen mehr featuren können. Die kam mir ein bisschen zu kurz. Ja.
Wow.
Kommt mir seit ein paar Folgen schon ein bisschen zu kurz. Aber ich habe jetzt nicht viel zu meckern. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Ne? Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist so diese sinnlose, wie ich finde, Entscheidung, da jetzt Chris irgendwie so Vatergefühle andichten zu wollen, obwohl eigentlich ganz klar ist, dass nicht das ist, was der Deal am Anfang war. Aber ansonsten habe ich eigentlich nicht viel zu meckern an der Episode und hatte Spaß. 4 Sterne.
Gerne wieder.
Ja. Ohne Mist. Also wenn das eine durchschnittliche Folge ist, dann gern mehr davon. Dann haben wir es mal wieder geschafft, ne? Das war die 16. Ja. Episode. Das heißt, wir sind dann mit der nächsten Folge in der nächsten Woche dann dran. Und zwar ist das, lass mich mal ganz kurz schauen, die Folge 17, selbstverständlich Schlüsselübergabe oder auch Partridge. Sagt dir Partridge noch was?
Ich glaube nicht mehr.
Partridge in Minnesota.
Macht's nicht besser. Warte, okay. Sind da nicht die schwulen Pinguine?
Nee. Das ist der Heimatort von Ben.
Ah, okay. Ja, nein, das hätte ich mir nie gemerkt.
Okay, gut.
Na dann werden wir ja das jetzt, also ich werde es jetzt sehen. Ich weiß nicht, ob du es ja auch gleich anguckst.
Doch, doch, ich gebe mir das jetzt auch noch. Ich habe nicht mehr wirklich viel, was ich jetzt hier noch loswerden will. War ein langer Tag.
Außer mich.
Genau, ich will eigentlich nur noch dich loswerden.
Na dann verabschieden wir uns doch mal.
Ja, tschüss.
Adieu, bis dann, bald und so. Tschüss.